Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Für unseren zweiten Beitrag schauen wir nun zurück in die Bundesrepublik der 1970er Jahre. Im Untergrund, so heißt ein Buch, das die Journalistin Patricia Schlosser über die letzte Generation der Roten Armee-Fraktion geschrieben hat. Patricia Schlosser ist selbst Jahrgang 1986. Sie nimmt damit die Position der Nachgeborenen ein. Also derjenigen, die Fragen an die vorhergehende Generation hat. Vor allem auch an ihren Vater, der zur Zeit der Rasterfahndung als Polizist im Einsatz war. Ich habe Patricia Schlosser während der vergangenen Frankfurter Buchmesse getroffen und ich habe sie interviewt und ich habe sie als erstes gefragt, was sie denn bewogen hat, sich dem Thema der RAF zuzuwenden.
Also dazu bewogen hat mich erstmal die Nachricht, dass diese drei Leute, diese drei bis heute gesuchten, untergetauchten, mutmaßlichen Ex-RAF-Mitglieder immer noch da draußen unterwegs sind. Also die werden ja seit über 25 Jahren gesucht und ich habe von dieser Nachricht beim Geschirrabspülen gehört und dachte mir dann, das ist ja der Wahnsinn, dass das einfach immer noch so ist und dass man sie bis heute nicht gefunden hat und irgendwie ja inzwischen auch schon längst vergessen hat. Also es war so ein bisschen wie Gespenster, die wieder aus der Vergangenheit in die Gegenwart gespuckt wurden. Und dazu kommt, dass mein Vater früher Streifenpolizist war zu den Hochzeiten der RAF. Und als ich mit ihm darüber gesprochen hatte, habe ich einfach gemerkt, wie ihn das immer noch beschäftigt und aufregt. Und das war dann für mich so ein Zeichen, dass das eine Geschichte ist, in der viel mehr steckt, als diese Nachrichtenlage zuerst klar gemacht hat. Aber dass es dann dazu kommen wird, dass mein Vater und ich uns auf Recherche machen, das war mir jetzt erstmal so nicht klar. Das hat sich dann alles so entwickelt.
Damit ist auch der Vater im Titel geklärt. Die drei Terroristen, RAF-Mitglieder, die sie suchten, waren Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig. Sie gehören zur sogenannten dritten Generation. Erzählen Sie uns ganz kurz, was hat es mit diesen Personen auf sich?
Also die sind Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre untergetaucht und werden seitdem gesucht. Sie sollen an mehreren Anschlägen beteiligt gewesen sein. Die dritte Generation, die geht ja immer so ein bisschen unter in den RAF-Generationen. Man konzentriert sich halt immer viel auf die Gründergeneration, also Baader, Meinhof, Enslin und so weiter. Dabei ist die dritte aber tatsächlich die, die das Ganze, wenn man das so sagen will, am professionellsten betrieben hat. Also die hat Morde begangen, die bis heute nicht aufgeklärt sind, insgesamt 9 Stück. Und das eben auf so eine Art und Weise, dass man einfach das keinem Täter zuordnen kann bis heute.
Gut, Sie sind Patricia Schlosser, Journalistin ins B. Am Anfang einer hoffnungsvollen Karriere sagen, ich hefte mich auf die Spuren der RAF. Was haben Sie gemacht als erstes?
Ich habe zuerst alles gelesen, was man dazu lesen kann und eben dann schnell festgestellt, dass es zur dritten Generation gar nicht viel Material gibt. Da haben wir kaum Informationen dazu. Und dann habe ich versucht, einfach mit so vielen Leuten wie möglich zu sprechen. Also sowohl aus dem linksextremistischen Umfeld, frühere RAF-Mitglieder, frühere Fahnder, das LKA, die ja da heute mit betraut sind, mit der Aufgabe, die drei zu finden. Und einfach versucht zu streuen, dass ich die drei gerne finden würde.
Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben Ihren Vater mit einbezogen in diese Recherche. Ihr Vater...
Ich habe ihn gezwungen.
Sie haben ihn quasi gezwungen.
Ja.
Ihr Vater ist Polizist im Ruhestand, war aktiv, als die Rasterfahndung in Deutschland lief und er ist auch ein Zeitzeuge des Anschlags während der Olympischen Spiele in München 1972. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt möchte ich aber erstmal von Ihnen wissen, Frau Schlosser, was passiert denn in der Familie, wenn man als junge Frau aufsteht und sagt, Vater, Papa, du weißt da was, was ich nicht weiß, worüber wir auch noch nicht geredet haben. Ich begebe mich jetzt auf die Suche. Was ist da passiert?
Ja, hat gesagt, dass das ein Riesenschmarrn ist. Also totaler Quatsch, dass wir das auf keinen Fall machen, wie ich auf so eine bescheuerte Idee komme und dass ich mal endlich was Vernünftiges machen soll. Also dazu muss man wissen, dass ich aus einer richtigen Polizistenfamilie bin. Also nicht nur mein Vater ist Polizist gewesen, sondern mein Bruder ist auch Polizist. Das war also eine Riesenherausforderung zu beschließen, mein Vater und ich machen jetzt was zusammen. Das haben wir auch noch nie gemacht und ich habe auch nie mich groß für seine Polizistenvergangenheit interessiert. Das war mir eher fast schon peinlich, jedenfalls als Jugendliche, dass man halt einen Bullen als Papa hat. Ne? Das ist jetzt nicht so, womit man hausieren geht. Und erst durch diese RAF-Geschichte ist mir dann bewusst geworden, dass ich meinen eigenen Vater dazu noch nie gefragt habe, wie eigentlich sein Leben als Polizist aussah und wie ihn das beeinflusst hat, weil er war ja schließlich damit der erklärte Feind der RAF. Also er war ja auf der anderen Seite.
Gut, die Recherche. Sie beide begeben sich auf den Weg, auf Autobahnen. Sie besuchen entlegene Orte in Nordrhein-Westfalen. Und man kann in diesem Buch eigentlich auch erfahren, wie eine investigative Reporterin heranwächst. Sie stellen jede Menge Zähigkeit, Hartnäckigkeit, auch Frustrationstoleranz unter Beweis. Welches journalistische Selbstverständnis steht denn dahinter?
Ich würde sagen, man muss sich alle unterschiedlichen Sichtweisen, die es zu einem Thema gibt, anschauen, die auch mal ein bisschen zur Probeweise anziehen fast schon und sich dann aber zwischen alle Stühle setzen. Also ich glaube, der Platz von einem Journalisten ist zwischen allen Stühlen. Ich glaube nicht an die objektive Berichterstattung, das will ich damit nicht sagen. Ich glaube sogar, dass es besser ist, sich einzugestehen, dass man nun mal als Mensch subjektiv ist, auch als Journalist. Aber ich will damit sagen, dass man trotzdem unabhängig gegenüber allen Positionen bleiben muss und das auch aushalten muss. Also es war ja auch so, dass es einen gewissen Druck auf mich gab durch die linksextreme Szene, in der ich mich bewegt habe. Also zum Beispiel wurde ja auch ein Artikel über mich veröffentlicht in einer linksextremistischen Zeitschrift, dass man nicht mit mir sprechen soll. Und da wurde von mir gewarnt, so in der Richtung, dass ich eigentlich nur eine Staatsschutzmitarbeiterin bin, die sich so versteckt versucht, dort in der Szene zu bewegen. Und das war ganz schön erschreckend zu sehen, dass die wie in einer Zeitkapsel ihre Meinungen bewahrt haben aus den 70er Jahren und sich daran auch einfach nichts geändert hat. Sie auch keine Reflexion wollen. Sie wollen nicht darüber nachdenken, sondern sie wollen das so behalten, wie es ist. Also so, es hat einen sehr folkloristischen Charakter und jemand, der das diskutieren möchte, wie ich, der wird dann einfach als Bedrohung wahrgenommen.
Dazu gehört auch eine bestimmte Sprache. Ich zitiere mal einen Satz, den ich in Ihrem Buch gefunden habe. Und zwar gab es eine Korrespondenz zwischen Volker Staub, der im Gefängnis war, und einer jungen Frau, die quasi mit ihm Kontakt aufrechterhalten hat. Und in einem dieser Briefe schreibt Volker Staub: Du musst deine Bedürfnisstruktur noch einmal ernsthaft umpflügen und politisieren. Ein Bedürfnis ist nicht deswegen echt, authentisch, revolutionär, weil es ein Bedürfnis ist. Ist das so ein Sprachkokon, der Ihnen öfter entgegenkam?
Also ich glaube, es ist typisch, dass man sich sehr verkopft ausdrückt und dass damit eine gewisse Überheblichkeit auch einhergeht. Je verschachtelter man sich ausdrücken kann, desto höher wird das auch irgendwie angesehen. Ja, das ist mir öfter begegnet tatsächlich, sodass es oft richtig schwierig war, überhaupt zu verstehen, was damit gemeint wird.
Jetzt möchte ich nochmal auf die Erlebnisse Ihres Vaters in München zurückkommen. Das war ein Teil deutscher Geschichte, die in Ihrer Familie nicht besprochen wurde. Habe ich das richtig gelesen?
Also doch, das wurde schon besprochen, aber nie so genau. Ich wusste, dass mein Vater damals bei den Olympischen Spielen als junger Streifenpolizist im Einsatz war. Aber ich wusste nicht, was da alles genau passiert ist. Und dadurch, dass wir dann auf der Recherche so lange zusammen unterwegs waren, immer wieder Ausflüge gemacht haben, dachte ich mir, vielleicht gibt's da ja mal einen Moment, um ihn das zu fragen. Und als wir dann in Jordanien waren, in Amman, wo wir eigentlich eine palästinensische Flugzeugentführerin treffen wollten, die uns dann kurzfristig abgesagt hat. Genau, Leila Khaled. War der Moment plötzlich da. Dann waren wir abends im Hotelzimmer und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir nicht mal jetzt genau erzählen könnte, was damals eigentlich alles passiert ist auf diesem Flughafen in Fürstenfeldbruck, wo eben die israelische Sportmannschaft, die war ja gekidnappt worden von palästinensischen Terroristen, und mein Vater sollte dann Teil eines Kommandos sein von 12 Leuten, die das Flugzeug, das die Terroristen haben wollten, um mit ihren Geiseln ausgeflogen zu werden, die sollten die quasi stürmen, also die überfallen in diesem Flugzeug. Und das war ein reines Selbstmordkommando, also mich gäbe es jetzt wohl nicht, wenn das so passiert wäre. Aber das wurde dann von dem Leiter von diesem 12-köpfigen Team, kurz bevor die Terroristen mit den Geiseln gelandet sind am Fliegerhorst, wurde das dann abgebrochen und sie sind rausgegangen.
Das waren junge Männer, die sich selbst emanzipiert haben, die gesagt haben, das ist tatsächlich ein Selbstmordkommando, wir nehmen unser Schicksal in die Hand und tun nicht, was die Befehlslage von uns erwartet hätte. Und ich frage mich jetzt, wissen Sie, ob Zeugen wie Ihr Vater tatsächlich auch gehört wurden?
Also, wenn man dazu forscht, dann gibt es auf jeden Fall tausende von Seiten Unterlagen von den ganzen Vernehmungsprotokollen der anwesenden Personen. Allerdings wurden da auch nicht alle gefragt. Und jetzt ist das zugänglich in Staatsarchiven, ne? Aber es wurde halt damals eher vertuscht. Also man hatte versucht, das so unter den Teppich zu kehren, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Und mein Vater und die anderen 11 Leute, die in dem Flugzeug waren, die sollten auch so eine Erklärung unterschreiben, in der drin stand, dass sie daran beteiligt waren an den Ereignissen, aber dass dieser Einsatz im Flugzeug geplant war, das kam da gar nicht mit drin vor. Also das wurde einfach verschwiegen, weil es eben so eine haarsträubende Idee war wahrscheinlich.
Das sagt Patricia Schlosser zu ihrer Reportage Im Untergrund. Der Arsch von Franz Josef Strauß, die RAF, mein Vater und ich. Sie hörten einen Mitschnitt eines Interviews von der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Das Buch, von dem wir gesprochen haben, ist bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschienen. 256 Seiten kosten 18 Euro.